Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 18. August. Schön seid ihr dabei. Heute geht es um folgende Themen: Wimmelbilder gegen den weltweiten Kapitalismus. Das Beehive Collective aus den USA hat am Wochenende ihre Kunst in Bern ausgestellt.
People want you to decode it for them.
Die Menschen wollten, dass das Kunstwerk für sie entschlüsselt wird. Sie seien neugierig. Die Metaphern seien clever und ermöglichen es den Menschen, größere Zusammenhänge zu verstehen. Und nach fast 20 Jahren linker Regierung droht Bolivien nun eine konservative Regierung. Was passiert im Land, wenn eine neoliberale Politik umgesetzt wird?
Das sind Sachen, welche in Bolivien auf viel stärkeren Widerstand stoßen. Und es gibt viele soziale Bewegungen, die tatsächlich faktisch in der Lage sind, das Land lahmzulegen.
So Julian Rodriguez Ugolini, der schweizerisch-bolivianische Doppelbürger, hat die Wahlen am Wochenende mitverfolgt. Und außerdem 65 Jahre Anti-Baby-Pille. Am 18. August 1960 wurde das Hormonpräparat zum ersten Mal verkauft. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus dem Ausland. Ukraines Präsident Zelensky trifft erneut US-Präsident Trump. Simon Keller.
Beim Treffen in Washington gehe es um das Besprechen eines möglichen Friedensabkommens der Ukraine. Gemäß Medienberichten habe Zelensky dieses Mal Unterstützung aus Europa an seiner Seite. Gebietsabtretungen wie von Russland gefordert, schließe der ukrainische Präsident aus. Das Treffen findet heute um 13.15 Uhr Ortszeit im Weißen Haus statt.
Reporter ohne Grenzen wird in Russland als unerwünschte Organisation eingestuft.
Das gab der Kreml letzte Woche bekannt. Reporter ohne Grenzen verurteilt die Entscheidung. Diese von den russischen Behörden verhängte Kennzeichnung ziele darauf ab, unabhängige Stimmen zum Schweigen zu bringen, so Reporter ohne Grenzen. Auf dieser Liste stehen zahlreiche ausländische Einrichtungen, die vom Kreml als Zitat Bedrohung für Russland eingestuft würden. Das russische Justizministerium erklärte zudem, diese Entscheidung sei bereits am 23. Juli getroffen worden. RSF ist in Russland nicht vertreten und wurde nie über diesen Entscheid informiert. Auch lieferte Russland keine Begründung für den Entscheid. Laut RSF müssten Personen, die in Russland mit als solchen gekennzeichneten ausländischen Organisationen zusammenarbeiten oder zu deren Finanzierung in Russland beitragen, mit Verwaltungsstrafen und Geldbußen rechnen. Im Wiederholungsfall könne es zu strafrechtlicher Verfolgung und zu Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren kommen. Russland belegt Platz 171 von 180 Ländern und Gebieten in der von RSF erstellten weltweiten Rangliste der Pressefreiheit.
Hunderttausende Israelis strömen nach Tel Aviv auf die Straßen.
Gemäß der Zeitung Haaretz richteten sich die Proteste an die Regierung Netanjahus. Sie forderten gestern einen Geiselaustausch der noch 50 verbleibenden Geiseln in Gaza sowie ein Ende der Kriegspläne Israels in Gaza. Gemäß SRF handle es sich seit dem 7. Oktober 2023 um eine der größten Demonstrationen. In den Städten waren viele Cafés und Restaurants geschlossen. Auch einige Unternehmen hätten sich dem Streik gestern angeschlossen.
Das israelische Militär hat seine Angriffe auf Gaza-Stadt verstärkt.
Die Stadtteile Zeitun, Sabra, Remal und Tufah in Gaza-Stadt seien in den letzten Tagen besonders stark von den israelischen Militärs betroffen, das berichtet Al Jazeera. Tausende Familien seien aus ihren Häusern geflohen. Israel hat letzte Woche Pläne angekündigt, tiefer in Gaza-Stadt vorzudringen und die BewohnerInnen in den Süden zu evakuieren. Ein Schritt, der internationale Kritik hervorgerufen hat. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen gesucht wird, erklärte, die Zivilbevölkerung werde in sogenannte sichere Zonen gebracht. Fast 90% der über 2 Millionen PalästinenserInnen in Gaza sind weiterhin vertrieben und eine Mehrheit von ihnen ist von Hunger bedroht. Mindestens 7 weitere PalästinenserInnen starben in den letzten 24 Stunden in Gaza an Hunger. Das teilte das Gesundheitsministerium von Gaza gestern mit. Damit steigt die Zahl der Hungertoten auf über 250, darunter 110 Kinder. Am Sonntag tötete Israel über 50 PalästinenserInnen, darunter über 30 Hilfesuchenden, wodurch die Gesamtzahl seit Ausbruch des Krieges in Gaza auf fast 62.000 steigt. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen beurteilen Israels Vorgehen in Gaza als Völkermord.
In die Schweiz. 4 Rekruten der Grenadier RS landeten im Spital.
Der Zwischenfall ereignete sich letzten Mittwoch während eines sogenannten Sternlaufs in der Rekrutenschule Isone im Kanton Tessin. Dabei mussten die Rekruten mehrere Posten anlaufen und eigenständig Arbeiten ausführen. Das erklärt Armeesprecher Stefan Hofer gegenüber SRF. An den einzelnen Posten seien ihnen jeweils Nahrungsmittel sowie Getränke zur Verfügung gestanden. Pausen seien angeordnet worden, sagt Hoffer. Einer der 4 Rekruten musste aufgrund seiner Situation vorübergehend in ein künstliches Koma versetzt werden. Die Rekrutenschule in Isone werden künftig solche Übungen vermehrt in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden durchführen, so Hoffer. 3 der 4 Rekruten, welche Anzeichen eines Hitzeschlags bzw. von Dehydration zeigten, waren gestern, also 4 Tage nach dem Zwischenfall, noch im Spital. Das bestätigte die Armee auf Anfrage gegenüber SRF.
Rund 5000 Menschen gingen am Wochenende für eine verbesserte psychotherapeutische Versorgung auf die Straße.
Die Demonstration am Samstag fand unter dem Motto «Psychische Gesundheit für alle» statt. Gemäß den OrganisatorInnen richtete sich der Protest gegen monatelange Wartezeiten, überlastetes Fachpersonal, unzumutbare Hürden im Zugang zu Psychotherapie und gegen den anhaltenden finanziellen Druck durch tiefe Tarife. Organisiert wurde die Demonstration vom Verein Psychische Gesundheit Schweiz, Gewerkschaften wie die VPOD und weitere Parteien unterstützten das Anliegen.
Zu Meldungen aus dem Kanton Bern.
Der Regierungsrat hat das neue Gesetz über Taxis und Limousinendienste zuhanden des Grossen Rats verabschiedet. Es sieht Lockerungen für die Branche vor. So soll es zum Beispiel keine theoretische und praktische Eignungsprüfung mehr geben. Für Limousinendienste besteht künftig nur noch eine Meldepflicht. Der Gesetzesentwurf wurde in der Vernehmlassung kontrovers beurteilt. Die Gesetzesanpassung geht zurück auf eine Motion. Bislang unterscheidet die bernische Taxigesetzgebung nicht zwischen Taxis und Limousinendiensten. Der Gesetzesentwurf geht nun an die vorberatende Sicherheitskommission. Er soll in der Wintersession 25 in erster Lesung vom Grossen Rat beraten werden. Die neue Regelung wird frühestens Anfang 2027 in Kraft treten.
Die Stadt Bern lanciert eine Gastro-Charta für die Zukunft.
Gemeinsam mit Gastro Stadt Bern, dem Ernährungsforum Bern und der Initiative Healthy 3 wolle die Stadt ein Zeichen setzen für ein klimafreundliches, gesundheitsförderndes und genussvolles Angebot in der Gastronomie. Über 30 Gastrobetriebe aus der Stadt hätten die Charta bereits unterzeichnet. Das teilte die Stadt Bern mit.
Die 78. Ausgabe des Locarno Filmfestivals ging gestern zu Ende.
Über 150.000 ZuschauerInnen besuchten das Festival. Mehr als 200 Filme wurden präsentiert. Das Publikum ehrte das US Independence Drama Rosemead mit Lucy Liu mit dem Prix du Public UBS. Über den Hauptpreis durfte sich der japanische Regisseur Sho Miyake für seinen Film Tabi Tuhibi, Two Seasons to Strangers auf Englisch, freuen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen auf 13 Grad. Der Dienstag beginnt sonnig bei Maximaltemperaturen von 29 Grad. Am Nachmittag ist es leicht bewölkt und am Abend regnet es. Der Regen hält die ganze Nacht durch an. Am Mittwoch gibt es nachmittags zudem Gewitter. Am Mittwoch betragen die Temperaturen zwischen 16 Grad nachts und 22 Grad tagsüber. Die Wassertemperatur beim Mazidi beträgt heute 20 Grad.
Rabe Info.
Kunst, Gemeinschaft, Widerstand. Der Kollektivraum Living Room eröffnete gestern an seinem neuen Standort am Sulgenrhein seine Türen. Zur Eröffnung eingeladen war das Beehive Collective, ein Kollektiv aus den USA, das mit Wimmelbildern über den Kapitalismus aufklärt. Sarah Heinzmann hat sich mit Dee und Sakura vom Kollektiv getroffen. Als erstes wollte sie von Sakura wissen, was genau das Beehive Collective ist.
Seit rund 25 Jahren gibt es unser Kollektiv. Wir sind bekannt für detailreiche, metaphorisch aufgeladene Grafiken. Diese Grafiken erzählen die Geschichten über soziale Gerechtigkeit. Sie stehen dann im Zentrum von Bildungs- und Aufklärungskampagnen.
Ich möchte mit euch über eines der Werke sprechen, das ihr dieses Wochenende in Bern ausstellt. Das Werk heißt The True Cost of Coal, zu Deutsch die wahren Kosten der Kohle. Es ist ein riesengroßes Wimmelbild, ganz von Hand gezeichnet. 3 Jahre lang habt ihr daran gearbeitet. 10 Künstlerinnen und Künstler waren daran beteiligt. Was wollt ihr mit diesem riesigen Kunstwerk genau vermitteln?
A very short introduction about what the piece is about.
Es geht um eine extrem zerstörerische Form des Kohleabbaus, das sogenannte Mountaintop Removal Mining. Dabei werden in den Appalachen im Osten der USA ganze Bergkuppen gesprengt. In den betroffenen Gemeinden gibt es massive Widerstände. Menschen, die ihre Berge schützen wollen. Einer aus unserem Kollektiv ist tief in diesen Widerstand eingebunden. Unsere Arbeit erzählt die Geschichte dieser Zerstörung, aber auch des Widerstands, und sie zeigt eine hoffnungsvolle, nachhaltige Zukunft, zu der wir hinwollen. Die Grafik ist als Zeitleiste aufgebaut. Sie beginnt vor Millionen von Jahren mit der Entstehung der Kohle. Dann tauchen die frühen Bewohner auf, die Cherokee. Das Stück eignet sich hervorragend zur politischen Bildungsarbeit, denn es erzählt über oft übersehene Aspekte US-amerikanischer Geschichte: Kolonialismus, Ausbeutung von ArbeiterInnen, frühe Arbeitskämpfe, die Entstehung der Gewerkschaftsbewegung. Es macht die Verflechtungen von Problemen sichtbar, aber auch von Lösungsmöglichkeiten und Kämpfen.
Eure Arbeiten sind voller Metaphern. Mir ist aufgefallen, dass ihr im Werk The True Cost of Coal keinen einzigen Menschen abgebildet habt, dafür aber viele Tiere und Pflanzen zu sehen sind. Was genau steckt dahinter?
Yes, so as you have noticed, the Beehive Collective never draws.
Das Beehive Collective zeichnet keine Menschen. Stattdessen repräsentieren Tiere und Pflanzen menschliche Figuren. Dadurch können wir zeigen, das, was den Menschen passiert, passiert auch ihrer Umwelt.
We use metaphors often by picking certain species, for example, in.
Wir wählen Metaphern gezielt. Im True Coast of Coal beispielsweise steht der europäische Star für die Kolonisierung, eine invasive Art in Nordamerika, die heimische Vögel aus ihren Nestern verdrängt. Ein passendes Bild.
And taking over native bird habitat. And so this seemed like an apt metaphor for us to use. This makes our work more interesting to look at, but also it allows people to identify.
Diese Metaphern machen unsere Arbeit interessanter und ermöglichen es Menschen, sich über ihre Handlung, nicht über Aussehen, zu identifizieren. Wir laden das Publikum ein. Such dir ein Tier, das dich anspricht. Warum? Was tut es? Was trägt es bei sich?
Cute. Thank you for explaining. So, well, your work is extremely.
Eure Arbeiten sind enorm dicht und groß. Ihr habt ein ganzes Booklet verfasst, das eben dieses Werk The True Cost of Coal erklärt. Ihr nutzt diese Grafiken dann auch als Bildungswerkzeug. Wie genau sieht das denn aus?
So after we create these very intricate graphics over many years, we take that graphic and we blow it up and print it on a.
Wenn die Grafik fertig ist, wird sie auf 6 Meter breite Stoffbahnen gedruckt. Damit gehen wir in Schulen, Bibliotheken, Gemeindezentren oder Festivals. Die Kunst zieht die Menschen an. Und indem man einfach erklärt, was man sieht, vermittelt man ihnen die Geschichte des Kohleabbaus in Appalachen oder eine Einführung in den globalen Kapitalismus.
You receive a lecture on global capitalism. And, you know, I think it's great. Before I joined the collective, I was an activist. I studied these things and wanted to educate the public about these issues.
Ich war Aktivistin, bevor ich zum Kollektiv kam. Und es war oft schwer, 30 Leute zu einem Vortrag über Kapitalismus zu bewegen. Mit der Grafik ist das anders. Die Leute wollen, dass du sie ihnen entschlüsselst. Die Metaphern machen neugierig. Und so lernen sie, behalten das Wissen und verstehen die Zusammenhänge.
Learn and retain the information and also see it in the larger picture.
Rabe Info. Bolivien hat am Wochenende gewählt. Stand heute hat keiner der Kandidaten das absolute Mehr erreicht. Somit wird es am 19. Oktober zur Stichwahl zwischen 2 Kandidaten kommen. Doch nach fast 2 Jahrzehnten linker Regierungen hat es kein linker Kandidat in die Stichwahl geschafft. In die Stichwahl gehen voraussichtlich Senator Rodrigo Paz Pereira von der christlichen Mittepartei Partido Democrata Cristiano und Ex-Präsident Jorge Quiroga von der rechtsgerichteten Partei Libertad y Democracia. Julian Rodriguez Ugolini ist bolivianisch-schweizerischer Doppelbürger und sitzt für die SP im Bieler Stadtrat. Gestern reiste er nach Genf ins Wahlstudio für die bolivianische Diaspora in der Schweiz und hat die Wahlen auf sich wirken lassen. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie denn die Stimmung in Bolivien derzeit sei.
Ja, in Bolivien ist die Situation ziemlich angespannt. Das Land hat seit längerer Zeit eine wirtschaftliche Krise, die schon lange nicht mehr so stark aufgetreten ist. Es gibt einen Mangel an Währungen, also man bekommt kaum Dollar. Ja, auf dem informellen Markt hat die Währung fast die Hälfte des Wertes verloren. Es gibt entsprechend auch einen Mangel an Benzin, weil dieses importiert werden muss mit Dollar. Und einige Lebensmittel sind im Preis doch stark gestiegen. Das heißt, die wirtschaftliche Situation ist wirklich sehr angespannt und politisch ist es auch sehr chaotisch. Die Parteien waren sehr schlecht vorbereitet auf diese Wahl. Es gab ständige Wechsel bei den Kandidaturen. Es gab viele Leute, die die Partei gewechselt haben. Bis vor wenigen Wochen wusste man teilweise wirklich einfach nicht, was passieren könnte. Entsprechend, ja, ist die ganze Situation ziemlich angespannt und etwas chaotisch.
Es sind sehr unruhige Zeiten in Bolivien. Letztes Jahr gab es auch einen Putschversuch, der scheiterte. Und wie Sie eben erwähnt haben, das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise. Inwiefern sind denn die politischen und wirtschaftlichen Probleme in Bolivien Folgen des Kolonialismus?
Natürlich ist die gesamte Wirtschaft immer noch stark vom Kolonialismus geprägt. Die größten Wirtschaftssektoren in Bolivien, wie die Agroindustrie, die Gasindustrie und die Minen, sind Sektoren, welche klassischerweise von weißen Familien kontrolliert werden. Auch die zwei aussichtsreichsten Kandidaten aus dem rechten Lager kommen von elitären Familien, welche sehr viele Verbindungen haben zu diesen mächtigen Familien, während die Linke klassischerweise von den indigenen, ärmeren Teilen der Bevölkerung unterstützt werden. Das ist der Gegensatz, welcher die bolivianische Politik sehr stark prägt und auch bei diesen Wahlen die entscheidende Frage ist. In den letzten 20 Jahren wurden die indigenen Bevölkerungen zum ersten Mal von den Regierungen auch tatsächlich unterstützt. Und die rechten Parteien kommen klassischerweise von den Städten, von gut gebildeten, eher weißen Familien, währenddem die Mehrheit der Bevölkerung in Bolivien eigentlich indigen ist und ausgeschlossen ist aus diesen Kreisen.
Und was würde denn der Sieg eines konservativen Kandidaten für die Zukunft des Landes bedeuten?
Das ist aktuell etwas schwierig abzuschätzen, weil die sozialen Bewegungen in Bolivien sehr stark sind. Das heißt, wenn sehr starke Einschnitte angekündigt werden, so wie es zum Beispiel Milei in Argentinien getan hat oder auch zeitweise Bolsonaro in Brasilien, das sind Sachen, welche in Bolivien auf viel stärkeren Widerstand stoßen. Und es gibt viele soziale Bewegungen, die tatsächlich faktisch in der Lage sind, das Land lahmzulegen, sprich alle Routen zu blockieren, den ganzen Verkehr lahmzulegen. Und das ist ein Druck, der eigentlich keine Regierung widerstehen kann. Und entsprechend ist schwierig abzuschätzen, was dann tatsächlich durchgesetzt werden kann. Es würde aber sicher eine chaotische Zeit werden. Was auch schon ziemlich klar ist, ist, dass alle rechten Kandidierenden sprechen davon, dass sie viele Subventionen entweder ganz streichen möchten oder zumindest zurückfahren möchten. Das war eine der wichtigen Politiken eigentlich der letzten Jahre, dass Grundnahrungsmittel teilweise proaktiv subventioniert wurden oder beispielsweise auch Benzin wird in Bolivien subventioniert, was die Lebenshaltungskosten drastisch senkt für die einfache Bevölkerung. Das ist aber tatsächlich auch so, dass diese Subventionspolitiken das Staatsbudget stark belasten. Die rechten Kandidaturen plädieren hier für eine Schocktherapie, was sicher schlimme Auswirkungen auf die ärmere Bevölkerung hätte. Andere Sachen, die immer wieder zur Sprache kommen, sind, dass Bolivien wieder mehr Darlehen vom Internationalen Währungsfonds entgegennimmt. Diese sind aber immer auch an politische Bedingungen geknüpft, was auch sehr oft Privatisierungen sind beispielsweise. Und das ist ein bisschen die Richtung, in welche die rechten Kandidaten gehen. Es sind einfach sehr klassisch neoliberale Kandidaten.
Wir haben Julian Rodriguez Ugolini gehört. Er ist bolivianisch-schweizerischer Doppelbürger und SP-Stadtrat in Biel.
Radl Info. Zeitsprung.
Die Anti-Baby-Pille ging vor 65 Jahren das erste Mal über die Ladentheke. Sie revolutionierte die Möglichkeiten der Geburtenkontrolle. Ein Geburtstagsständchen für das in die Wechseljahre gekommene Verhütungsmittel, produziert von Lena Petersen von Radio Blau.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oder in diesem Fall besser zum Nicht-Geburtstag, denn Geburten zu verhindern ist ja gerade die Aufgabe der unscheinbaren kleinen Kügelchen, die als die Pille Karriere machten. Am 18. August 1960 wurde die Antibabypille in den USA unter dem Namen Enovid zum ersten Mal verkauft. Das Mittel war revolutionär. Zwar haben Frauen schon immer versucht, ihre Fruchtbarkeit im Zaum zu halten, aber die Methoden waren zum Teil recht skurril und wenig erfolgversprechend. Besserung versprach die Hormonforschung. Nach und nach kamen die Gelehrten dem weiblichen Zyklus auf die Schliche. Bereits in den 20ern hatte der Innsbrucker Physiologe Ludwig Haberland die Idee zur modernen hormonellen Empfängnisverhütung. Der weibliche Zyklus müsste mit den körpereigenen Hormonen manipuliert werden. So könnte man dem Körper eine Schwangerschaft vorgaukeln und eine echte Schwangerschaft unmöglich machen. Die Idee konnte zu Zeiten des Physiologen Haberland aber noch nicht umgesetzt werden. Um den Eisprung zu hemmen, fehlte es an den richtigen Stoffen. Erst in den 50ern gelang es dem Amerikaner Gregory Pincus mit seinem Forschungsteam, die richtige Hormonkombination zu finden. Nach einer erfolgreichen Versuchsreihe in Puerto Rico wurde das Medikament in den USA schon 1957 als Medikament zur Behebung von Menstruationsbeschwerden verkauft. 3 Jahre später wurde es dann als erstes hormonales Kontrazeptivum zugelassen. Seitdem gilt Pincus als Vater der Pille. Man könnte ihn aber auch getrost Vater der Überdosierung taufen. Enovid war so hoch dosiert, dass die Frauen unter starken Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindelgefühlen litten. Doch die Pille war neu, faszinierend und vor allem verbesserungsfähig. Eine Weiterentwicklung brachte 1961 die erste europäische Pille, Anovlar. Verglichen mit Enovid wurde die Hormondosis der in West-Berlin produzierten Variante um mehr als die Hälfte reduziert. Weniger die medizinischen Aspekte, sondern die gesellschaftlichen Konsequenzen wurden Anlass von Debatten. Die Prüderie der 50er Jahre war noch nicht überwunden. Gegner der Pille fürchteten den Verfall der Moral, das Ende der ehelichen Treue und eine Förderung der Promiskuität. Zunächst wurde das Verhütungsmittel deshalb nur an verheiratete Frauen herausgegeben. Ähnlich waren die moralischen Vorstellungen in der DDR. Die Parteiführung bangte, dass ein sicheres Verhütungsmittel die Wollust der Weiber anstacheln könnte. Die zunehmende illegale Einfuhr der Westpille und der Ehrgeiz, wenigstens den östlichen Markt zu erobern, waren jedoch Grund genug für die eigene Produktion. 1965 gelang dem volkseigenen Betrieb Jena Farm der Durchbruch. Mit Ovosiston war die Pille auch im realsozialistischen deutschen Staat erhältlich. Sabine Wienholz von der selbstständigen Abteilung Sozialmedizin der Universität Leipzig weiß von deutsch-deutschen Ungleichheiten bei der Verhütung.
Es gibt Unterschiede, das hat mal eine große Studie herausgefunden, zwischen Ost- und Westfrauen, dass im Prinzip die Ostfrauen viel selbstverständlicher die Pille genommen haben. Also man hat da von so einer Mechanisierung des Körpers gesprochen. Damals war die auch kostenlos gewesen in der DDR. Und die Westfrauen, da waren es speziell auch die Akademikerinnen, die haben die Pille ja abgelehnt, weil das für sie so ein zu starker Eingriff in körperliche Vorgänge halt war.
Trotz dieses sogenannten Trends der Pillenmüdigkeit setzte sich die Pille als Verhütungsmittel durch.
Man kann schon sagen, dass seit den 70er Jahren auf jeden Fall die Akzeptanz stetig gestiegen ist.
Die Nebenwirkungen konnten nicht gänzlich beseitigt werden. Wer sich für die Pille entscheidet, muss eventuell Zwischenblutungen, Wassereinlagerungen und Migräne in Kauf nehmen. Auch eine mögliche krebserregende Wirkung der hormonellen Verhütungsmittel wird immer wieder diskutiert. Die Pille und die sie begleitenden Debatten haben zur sexuellen Aufklärung einen guten Teil beigetragen. Sexuelle Aktivität und Fruchtbarkeit wurden durch die Pille voneinander entkoppelt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 18. August. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Simon Keller. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.